한 개씩요.
Also, es geht heute. Es geht heute hier in Angespielt um ein Spiel, dessen Ende wir so überhaupt gar nicht absehen konnten.
Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben.
Aber es muss einen Weg geben.
Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten.
Und das haben zumindest ein paar Leute beherzigt und halten heute mit mir hier zusammen. Und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Christine, Dennis und Hendrik. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Christine wieder sehr leise aus einer entfernten Galaxie zugeschaltet, aber nichtsdestotrotz heute hier anwesend. Mass Effect 3, das Spiel, auf das alle Leute, die Mass Effect irgendwann schon mal angefangen haben, gewartet haben, weil es endlich den Abschluss bringt. Und ich glaube, darauf wartet man irgendwann auch. Der Reihe nach fangen wir heute wieder an mit der Vergangenheit. Auch wenn einige Leute, die heute hier anwesend sind, nicht so viel Bock haben, wie mir zugetragen wurde, gilt es doch, die Frage zu beantworten. Mass Effect 3, wie seid ihr denn überhaupt hingekommen? Hendrik, bitteschön.
Wie sind wir da hingekommen? Bitte, es ist Mass Effect 3. Mass Effect 3, Mann!
Ja, aber wie bist du zu Mass Effect gekommen? Überhaupt? Versteh doch!
Wie wir alle, Mensch. Da kommen wir ja nicht drum herum.
Nee,
das... Bitte? ich denke, das ist so eine Serie, um die kommt man ja als Xbox-Besitzer nicht drum herum, oder? Ist so mein Eindruck.
Keine Ahnung, ich habe keine Xbox. Ich bin übrigens, Mass Effect 1 ist übrigens eine total kuriose Sache für mich, weil das kam zu einer Zeit raus, wo ich so persönlich abgerechnet habe mit Computerspielen und Videospielen und sowas, und dann dachte ich, ich werde cooler Musikjournalist und lasse das einfach sein mit den Videospielen. Und dann hat meine Freundin irgendwann ihren Laptop zerstört. Und dann musste ein neuer PC her, und dann hatte sie einen geilen PC auf dem Spiel laufen, und dann dachte ich, ich sollte da vielleicht Spiele für kaufen, und dann habe ich Mass Effect gekauft und auf ihrem PC gespielt.
Und dann?
Bin ich zum Mass Effect gekommen.
Aber warst du dann wieder geheilt? Also war das wie Lazarus, der auferstand aus dem Grabe? Oder war es eher so, oh ja, eigentlich war das eine gute Idee?
Ich habe das Auto gehasst. Du warst halt unterwegs mit diesem Auto auf diesem Planeten und musstest Sachen scannen. Und es war das Allerschrecklichste, was ich mir vorstellen konnte. Ich konnte es nicht sein lassen, weil ich alle Missionen machen wollte. Aber es ging nicht, weil das Auto, und es war schrecklich.
Okay, jetzt hast du damit angefangen. Jetzt erzähl doch mal für Leute, die möglicherweise, also aus Gründen, die mir total schleierhaft sind, aber diesen Podcast ja noch nie Mass Effect gespielt haben, den groben Hintergrund bis zum Anfang von Mass Effect 3.
Okay, grober Hintergrund. In Mass Effect geht es um den Space Marine Shepard. Und die ist eine mächtige Kriegerin der Menschheit und reist auf der, was auch immer, Normandy durchs Weltraum und trifft dann in Mass Effect 1 auf einem Planeten die bösen Geth-Roboter. Und den bösen Spectre-Agenten Saren, der die Menschheit verraten will und mit einem mächtigen Todesschiff alle vernichten will. Und in Mass Effect 1 geht es darum, Saren zu stoppen, den bösen Geheimagenten, der ein komisches Alien-Raumschiff entdeckt. Das stellt sich heraus, dass es ein Reaper ist, ein bösartiges Alien-Raumschiff aus den Weiten des Alls, das die Menschheit und den ganzen Rest vernichten möchte. Und den hält man dann auf im ersten Teil.
Mhm. Und im zweiten?
Mit einer internationalen Crew aus freundlichen Aliens und Menschen und so weiter und so fort. Und im zweiten Teil, da geht es darum, dass Shepard, der große Held oder die große Heldin, stirbt und erstmal wiederbelebt wird als, ich weiß nicht was, von der bösartigen Cerberus Corporation. Oder nicht Corporation, ich weiß nicht, vom Elusive Man oder Martin Sheen. Und dann geht es darum, dass man als wiederbelebter Super Shepard versuchen muss, die Collectors zu stoppen. Das sind andere bösartige Aliens, die Menschen ernten. Aus unerfindlichen Gründen. Und das endet mit einer total gefährlichen Selbstmordmission, wo niemand umkommt.
Aber das habe ich übrigens am dritten Teil nicht verstanden. Die Kollektoren oder Collectors, sind das jetzt auch Reaper oder sind das andere?
Das waren gereaperte Proteaner. Die Reaper machen das nämlich so, dass sie andere Alienrassen fangen, verarbeiten und in gereaperte, ich weiß nicht, Halbroboter, Halb-Monster-Aliens umwandeln.
Gereapert ist schon jetzt das Lieblingswort dieser Folge.
Also Menschen werden dann zum Beispiel zu Husks, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das sind dann so komische Roboter-Zombies.
Huskinatoren.
Huskinatoren?
Nein, das habe ich mir jetzt ausgedacht.
Indeed.
Das wäre so gut.
Nein, aber sie heißt tatsächlich auch.
Ein Huskinator.
Aber sie heißt tatsächlich auch nur Husk.
Die greifen den Tiegel an.
Dazu kommen wir später noch. Ich würde gerne von Christine nochmal hören, wie das bei ihr war mit den ersten beiden Teilen und dem dritten.
Mit dem ersten Teil, ich hatte damals tatsächlich überhaupt keinen Bock da drauf, weil ich gesehen hatte bei einem Freund, dass der, glaube ich, war bestimmt 10 Stunden auf der Citadel rumlief. Die Citadel ist quasi so das Zentrum irgendwie der Galaxie, wo sich alles politisch irgendwie abspielt. Und im ersten Teil gibt es tatsächlich, es ist nicht sehr gut balanciert. Man hat halt wirklich einen sehr, sehr langen Part auf der Citadel und dann einen sehr, sehr langen Part im Weltraum in der Galaxie. Und das hat mich damals total genervt und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Habe es dann aber doch angefangen und fand es eigentlich ziemlich gut. Auch die Stellen, wo man mit dem Auto über den ganzen Planeten fährt. War aber tatsächlich relativ frustrierend schwer. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich in seiner Zeit echt noch nicht so viele Games gespielt hatte oder ob ich einfach so schlecht bin. Ich fand es ziemlich knackig, aber das hat mich eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen Spielen sehr herausgefordert, weil ich die Story einfach sehr, sehr spannend fand. Und den zweiten Teil fand ich eigentlich noch besser aufgrund wirklich starker Charaktereinbindung. Also die Charaktere, die BioWare da in Mass Effect 2 eben eingeführt hat, die waren eigentlich, finde ich, noch stärker als in Teil 1. Gerade auch durch diese Missionen, wo du sie dir ins Team holst und dann nochmal irgendwie diese Loyalitätsmission, damit eben bei der Selbstmordmission ganz am Ende möglichst viel, damit du möglichst stark irgendwie gegen die Kollektoren bist. Also das fand ich sehr, sehr gut gemacht im zweiten Teil.
Stimmt.
Von daher liebe ich die Serie schon sehr lange.
Und ich fand die Charaktere im zweiten Teil auch so viel interessanter. Im ersten hatte ich das Gefühl, dass es wirklich, ich weiß nicht, du hattest rassistische Frau, langweiliger Typ, und dann, oh ja, Liara, das blaue Sex-Alien, die hat ja viel drauf und sowas, aber ich komme überhaupt nicht klar mit ihrer komischen Attitüde von wegen, Shepard, du bist das faszinierendste Wesen, das mir über den Weg gelaufen ist. Ich möchte deine Babys jetzt.
Passiert halt. Du musst mit deiner Awesomeness klarkommen. Wie war denn die Erwartung an den dritten Teil?
Ziemlich hoch, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist aber auch wenn die Erwartungen dann nicht hoch sind, dann weiß ich nicht, was man falsch gemacht hat mit Teil 1 und Teil 2. Gerade Teil 2, der einfach meiner Meinung nach wirklich einfach ganz, ganz, ganz großartig war, hat einfach eine super Vorlage geliefert. Ich glaube, wenn man da dann Teil 3 irgendwie entgegensehnt und das nicht so, eben da nicht rankommt, dann hat man, glaube ich, echt was falsch gemacht im zweiten Teil. Oder vielleicht alle bei der Suizidmission sterben lassen.
Kann passieren.
Ich kenne echt Leute, die haben Teil 3 angefangen, ohne sämtliche Charaktere aus Teil 2. Das ist schon hart, glaube ich.
Wie schafft man das? Weil es kam mir bei Teil 2, das ist irgendwie das Versprechen, das für mich die Mass Effect-Spiele nicht einlösen, weil die sagen mir, deine Entscheidungen sind so wichtig und es wird so schwer, da alle irgendwie lebendig rauszukriegen. Aber ich hatte nie das Problem. Ich fand es irgendwie total einfach, dass alle überleben.
Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, dann, wenn du so ein Completionist bist, einfach der Farmville-Effekt. Die Spiele belohnen dich halt immer, wenn du genug Zeit investierst. So, Henrik hatte ja am Anfang gesagt, irgendwie er hätte eine Xbox und deswegen hätte er Mass Effect auch spielen müssen. Aber wie hat es dir denn gefallen?
Der dritte Teil oder die ganze Serie?
Nee, die ersten beiden jetzt erstmal.
Also den ersten Teil, den fand ich gar nicht so wahnsinnig toll. Den habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Mir war das irgendwie ein bisschen zu frickelig, das Ganze. Also ich mochte auch die Stellen nicht, an denen man mit diesem Hovercraft-Raumschiff
Autopanzerchen irgendwie über die Planeten fahren musste. Fand ich total nervtötend, zumal das Spiel da irgendwie in so eine ganz komische, zu so einem ganz komischen Ballerspiel verkam, was jetzt natürlich ironisch ist im Nachhinein, weil dann Teil 2 und Teil 3 ja eigentlich nur noch reine Actionspiele sind. Aber es passte halt irgendwie nicht so zum Rest des Spiels. Der erste Teil tat ja zumindest noch so ein bisschen so, als sei es irgendwie ein RPG. Aber ich fand es dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwann aufgehört und hatte auch keinen Bedarf, das zu Ende zu spielen. Und bei Mass Effect 2 war das ganz anders. Mass Effect 2 hat mich extrem geflasht damals. Ich glaube auch, weil es halt sehr gestreamlined war. Das ist so der große Unterschied zwischen Mass Effect 2 und dem ersten Mass Effect. Sie haben halt wirklich ganz viel Kram rausgeschmissen, den man nicht wirklich gebraucht hat. Also ich glaube, Mass Effect 1 hatte zum Beispiel noch ein richtiges Inventory-System. Wenn ich mich recht erinnere, vielleicht irre ich mich auch gerade und blamiere mich total. Aber in Mass Effect 2 und auch Mass Effect 3 gibt es halt kein richtiges Inventory, sondern man sucht halt einfach vor einer Mission die Waffen aus, die man mitnehmen will. Das ist in Mass Effect 3 noch ein bisschen komplexer wieder als bei Mass Effect 2, aber halt sehr gestreamlined. Ich glaube, das hat halt vielen Leuten damals nicht gefallen. Aber ich fand das damals ganz geil. Und Mass Effect 2 war halt ein Spiel, was ich durchgespielt habe, was bei nicht vielen Spielen der Fall ist, dass ich das mal mache. Und deswegen hatte ich mich auch sehr auf Mass Effect 3 gefreut.
Mhm. Dennis, wie sah es bei dir aus? Vorfreude auf den dritten Teil?
War definitiv vorhanden. Ich war total froh um den zweiten Teil. Das ist auch irgendwie eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Ich habe die Charaktere geliebt und wollte die unbedingt alle wiedersehen und sowas und war dann, muss ich mir zugestehen, irgendwie so im Inneren ein bisschen Fanboy und habe mich ganz, ganz gefreut, die alten Freunde aus dem Spiel wiederzusehen. Gott, wie das klingt. und ich habe mich irgendwie auch total drauf gefreut.
Okay, also große Vorfreude aller Orten auf den dritten Teil. Bei mir war es eher so, ich habe weder den ersten noch den zweiten wirklich komplett durchgespielt, weil das beides sehr lange Spiele waren. Und ich bei langen Spielen immer so kurz hinter der Hälfte das Gefühl habe, so okay, spielmechanisch hast du jetzt alles gesehen und jetzt musst du quasi nochmal genauso viel Zeit investieren, nur um die Geschichte zu Ende zu sehen. Und das war mir bei beiden Spielen nicht motivierend genug. Erschwerend hinzu kommt beim zweiten Teil, dass es tatsächlich so ein, ja, dass ich auch so ein eher so ein Komplettspieler bin. Und ist da diese unsägliche Fliege den Planeten an und suche Rohstoffe mit einer Sonne, die du machen kannst, um dann wieder andere Dinge zu bekommen. Ja, habe ich also meistens nicht ausgespielt, aber fand es auch cool, irgendwie so dritter Teil, dachte ich, okay, den spielst du jetzt aber zu Ende, weil ist ja doch spannend und Abschluss einer Serie. Jetzt werden wir gleich über den dritten Teil anfangen zu reden, an dieser Stelle die obligatorische Spoilerwarnung. Es gibt in dem Spiel eine Stelle und die werden wir versuchen in den Dingen nicht zu überschreiten. Wir werden eh nicht sozusagen ganz viele Details ansprechen, aber man kann über Mass Effect tatsächlich nicht ordentlich sprechen, wenn man nicht den Verlauf der Geschichte ein bisschen mit einbezieht. Der Teil, über den wir sprechen, ist das Ende der Mission, wo es um Salariana und Krogana geht. Wenn jetzt jemand das Spiel spielt und nicht weiß, wovon ich rede, an dieser Stelle besser ausmachen, bis dahin spielen, dann wieder herkommen und wir versuchen sozusagen nichts Weitergehendes zu spoilern, also zumindest nichts von der Geschichte. Möglicherweise reden wir aber schon darüber, wie die Geschichte behandelt wird und wie sich das noch spielt. Wir fangen aber jetzt sozusagen tatsächlich an, ernsthaft über Mass Effect 3 zu reden.
Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen?
Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert.
Ja, schöne Einführung. Das ist auch das.
Wir schrecklich getroffen auf Deutsch, sorry.
Ja, ihr versteht, ihr müsst, man muss das mal, vielleicht mal dazu sagen, ihr seid jetzt alle, ihr habt das alle auf Englisch gespielt.
Ja, Seesicherheit.
Und findet es deswegen total.
Das ist ein Virenprogramm.
Klappe! findet es deswegen alle total schlimm, wenn man das Spiel aber auf Deutsch anfängt, ist es tatsächlich sehr ordentlich gemacht. Es ist so, dass ein paar der Begriffe, die übersetzt sind, so ein bisschen holprig klingen auch. Bei manchen haben es dann gleich gelassen, clevererweise. Generell ist das aber ein deutsches Spiel, was die sozusagen die Schauspielarbeit der Sprecher angeht, schon also oberes Drittel ist, definitiv.
Ja,
kann man sich antun und sagen, ist jetzt kein, also klar, lieber Englisch, aber wie gesagt, geht. Jetzt ist es ja so, das Spiel fängt an mit, die Reaper greifen die Erde an Und es ist gleich alles super dramatisch. Und oh mein Gott, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Und dann geht das Spiel los mit dieser typischen Aufteilung von kleinen Missionen. Und es gibt einen Hauptstrang, der diese große Geschichte vorwärts treibt. Und es gibt aber diese vielen kleinen Nebenvisionen. Und die braucht man, wenn man sozusagen, das wird halt angedeutet, sehr, sehr früh, die man braucht, um am Ende sozusagen wirklich gegen diese Reaper bestehen zu können. Und das ist so ein typischer Mass-Effekt, dass die Story so ein bisschen geteilt ist. Seid ihr gleich von Anfang an so richtig in der Geschichte drin gewesen? Wart so voll dabei? Oder war dieser Anfang, also Weltuntergang jetzt? Und dann diese kleinen Missionen irgendwie ein bisschen anstrengend. Christine?
Ich mache die Nebenmissionen eigentlich immer sehr gerne. Was mich aber tatsächlich in diesem Spiel unglaublich gestört hat, ist, dass du wirklich, ich glaube, so 20 Quests auf der Citadel hattest irgendwie, wo dann auch wirklich nie dabei stand, ob du dieses Ding, was du gerade für Salariana XY irgendwie auf der Citadel finden sollst, denn auch wirklich jetzt schon gefunden hast. Fand ich unglaublich schwer, da wirklich so drauf zu achten, wie weit dein Spielstand da eigentlich schon ist. Das haben sie sehr, sehr nervig gemacht. Aber ansonsten mache ich das eigentlich immer sehr gern. Ich versuche immer möglichst viele Nebenmissionen vor der Hauptstory-Quest abzuschließen, weil gerade in Mass Effect ist das sicherlich auch was ja durchaus wichtig ist, um irgendwie am Ende möglichst siegreich aus dem ganzen Krieg herauszugehen.
Und das hat dich aber vom Pacing der Geschichte her nicht gestört?
Naja, man stellt sich halt schon immer so ein bisschen die Frage irgendwie, die Erde wird angegriffen und die Welt geht unter und Shepard hat Zeit irgendwie für dies und das und jenes. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich in unsere heutige Welt versetzt und überlegst, wie lange Kriege da teilweise gehen, ist es dann doch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass es jetzt vielleicht die Woche dauert, die ich brauche, um Mass Effect durchzuspielen. Deswegen finde ich das durchaus okay vom Pacing.
Also ich fand es deswegen problematisch, weil wenn das Spiel aufgemacht wird, dann landen halt diese World Trade Center hohen Super-Aliens mit ihren Laseraugen auf der Erde und du denkst, okay, die rennen jetzt hier eine Viertelstunde rum und dann ist das Ding halt Asche. Und dann versucht ihr das Spiel so zu verkaufen, ja, also die führen jetzt auf der Erde noch so diesen kleinen Partisanenkrieg, wo sie so mit Stichelaktionen noch die Stellung halten und man hat noch so ein bisschen Zeit und so. Und ich finde den Gedanken nicht unspannend, dass man sagt, okay, der Planet wird angegriffen, währenddessen bist du verpflichtet, politische Aufträge anzunehmen, um irgendwie zu erreichen, dass die ganze Galaxie gegen die Reaper gemeinsam vorgeht. Aber ich fand es zu overdone. Also mir hätte es persönlich besser gefallen, wenn das Spiel angefangen hätte mit, oh mein Gott, die Reaper kommen. Und dann sozusagen sind sie halt meinetwegen am Rande der bekannten Galaxie und kommen näher und dann irgendwie so, weiß ich nicht, im zweiten Drittel, nach einer Hälfte oder so, ist dann tatsächlich der Angriff. Aber so wird halt, also es fühlt sich an, dass das Spiel mit dem Finale anfängt. Und dann kommt eine ewig lange Pause.
Ja.
Hendrik, wie ist es bei dir?
Mich hat das auch überrascht. Es kam ja so ein paar Wochen vor dem Release die Demo. Und die habe ich natürlich wie alle anderen Menschen auch sofort ausprobiert und gespielt. Und dann war halt relativ schnell klar, dass so diese Mission, also dieser Part, in dem die Erde angegriffen wird, dass das tatsächlich der Anfang des Spiels ist. Ne? Also über dieses Spielsegment wurde ja vorher schon mal berichtet in so Previews und da dachte ich halt immer, okay, das ist dann halt irgendwie so in der Mitte des Spiels. Und das hat mich so ein bisschen überrascht und vom Rest des Spiels her, vom Pacing her, fand ich das eigentlich in Ordnung, weil jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Darf ich was spoilern? Eine Kleinigkeit?
Ja, du weißt ja, bis wohin es gehen darf.
Ja, das ist aber, das kommt danach. Aber na okay, ich sag einfach nur, also man erfährt später auch noch ein kleines Detail, was ein bisschen erklärt, warum sich das zeitlich so streckt. So, das werde ich dann jetzt eben mal nicht verraten. Was ich eher komisch fand, war, dass ein zentrales Element der Story des dritten Teils ja ist, dass relativ am Anfang die Pläne gefunden werden für eine Art Superwaffe, die möglicherweise dazu führt, die Reaper zu besiegen. Und die wird dann gebaut. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil dann gesagt wird, das ist das größte Projekt, das die gesamte Galaxie, alle Rassen zusammen jemals in Kooperation miteinander unternommen haben, ein Riesenteil. Und da denke ich so, okay, hey, mal realistisch betrachtet, dürfte es doch ein paar Jahre dauern, so ein Ding zu bauen. Und das geht dann aber relativ schnell.
Weil die Pläne so simpel sind.
Ja, also man merkt, dass sich das Spiel wirklich halt krampfhaft versucht, das zu erklären. Also das muss den Autoren auch irgendwann aufgefallen sein, dass das irgendwie komisch ist. Ne? Also dann wird halt gesagt, ja, das geht so schnell, weil die Pläne ganz einfach sind. Wir verstehen sie sofort. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen strange, das Ganze.
Ich fand die ganze Tiegel-Sache total sinnlos. Aber ja.
Ja, auch gut, über das Ende dürfen wir noch nicht reden.
Nee, ich meine so als MacGuffin, so von wegen.
Ja, ganz ja, das hat mich halt auch irgendwie überrascht. Also sie hätten halt ein bisschen mehr aus der Story rausholen können. Eine Sache, die mich auch noch ein bisschen überrascht hat, ist, in den ersten zwei Spielen wird die Bedrohung durch die Reaper so irgendwie dargestellt, als würden dann halt irgendwann diese monströsen Riesenviecher kommen und einfach mit ihrer eigenen scheiß Superwaffe mit einem Knopfdruck sämtliches organisches Leben im Universum auslöschen. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und deswegen fand ich das auch überraschend, dass das halt doch eher eine recht konventionelle Art und Weise ist, mit der halt diese Viecher gegen Menschen und Co. vorgehen.
Also finde ich seltsam, weil ich habe die beiden Teile nicht durchgespielt, aber das ist sozusagen genau eine Sache, die ich mitgenommen habe. Alle 50.000 Jahre kommen diese Teile und löschen halt alles aus, was sozusagen eine bestimmte Schwelle überschritten hat.
Ja. Ja, aber ich hatte halt immer so den Eindruck, dass es halt irgendwo einen Raum gibt mit einem riesengroßen Knopf und dann kommen da halt die bösen Aliens und sagen so, 50.000 Jahre, es muss mal wieder einer draufdrücken. So. Und dann macht es halt plopp und irgendwie sind halt die ganzen organischen Rassen tot. Also so, das Bild kam halt bei mir an. Hm. Deswegen fand ich das halt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das halt eben nur große Roboter sind, die halt, ne, also rumfliegen, rumlanden, rumlasern, rumbrutzeln und so. Ne?
Ich fand die aber, muss ich sagen, total beeindruckend. Ich finde die Reaper als Feinde finde ich total geil. Es hat dieses großartige Cthulhu in Space mäßige mit diesen komischen riesengroßen Hausen.
Du schaffst es.
Ich bin raus.
3-4 Hochhausgroße Monster.
Ja, und die sind, und ich meine, da sitzen ja keine kleinen Roboter drin, die das steuern und sowas und irgendwie gemein sind, sondern du verstehst die Dinger ja bis zum Ende nicht wirklich, sondern es sind einfach nur unverständliche große Monster, die das gesamte Leben in der Galaxis auslöschen wollen. Und das ist ein total geiler Feind, weil es ist einfach unverständlich und riesengroß und komisch und beängstigend und sowas. Und ich muss sagen, ich hatte auch so minimal Angst vor denen. So. Ein bisschen. Ich hab mich auch erschreckt vor dem Geräusch.
Vor dem Geräusch? Ja, die Reaper. Also vom Pacing her fand ich es wirklich,
so
wirklich
C-Sicherheit.
Problematisch. Wie fandet ihr denn, also Mass Effect ist ja dieser Teil noch mehr als die anderen, hatte ich das Gefühl, so wirklich diese klare Unterteilung zwischen Redemission, Rumlauf, Talkie-Talkie und Schießmission. Zum quasi Action-Teil würde ich später gerne kommen. Wie fandet ihr die Geschichten, die dazwischendurch erzählt wurden? Ich möchte bei mir damit anfangen, dass ich tatsächlich wegen, also ich kann mich damit anfreunden, und das ist ja bei Computerspielen häufiger so, dass es dieses, die Welt geht unter, aber heb mal bitte noch das Taschentuch auf Riegel 7 auf. Das finde ich schon so, also das ist halt, man gewöhnt sich halt quasi dran als gelernter Weltenretter. Und deswegen mache ich es immer so, ich verfolge die Hauptquest bei solchen Spielen bis zu so einem Stadium, wo ich sagen kann, okay, hier ist es mindestens halbwegs plausibel, dass da Leute irgendwie jetzt mal eine Pause machen und das Taschentuch aufheben. Und bin da aber an einen Punkt gekommen und da war ich dann wieder überrascht, dass dann die Story doch sozusagen so Punkte hat, wo sie umklappt. Da wurden auf einmal bestimmte Versionen, wurden nicht mehr verfügbar. Und ich habe deswegen sozusagen auch einen der Hauptcharaktere verloren. Weil die Mission, wo ich mir hätte erarbeiten können, dass der da bleibt, war halt auf einmal nicht mehr da. Und dann ist es ja so, dass diese Mission, wo man sich sowas erarbeiten kann, Gespräche sind. Und in diesen Gesprächen kann man sich halt immer für, ich weiß gar nicht, ob es da einen Begriff dafür gibt, halt für die gute Ordnungsseite und für die böse chaotische Seite entscheiden. Und ich hatte bei den ersten beiden Teilen immer den Eindruck, dass das wirklich eine Entscheidung war, die man sich irgendwie überlegen musste, und fand es jetzt beim dritten ganz extrem so, dass es halt eigentlich hatte man die Wahl, irgendwie, du klickst halt immer die obere Antwort oder immer die untere Antwort und bist dann halt entweder sozusagen der gute strahlende Ordnungsritter oder das chaotische Raubein. Aber fand es jetzt nicht sonderlich aufregend. Also es gibt eine Szene, wo ich tatsächlich dann, also sagen, wo mich das emotional so gepackt hat, dass ich dann mich mal für was anderes entschieden habe. Aber eine Szene ich habe irgendwie 25 Stunden gespielt. Wie ging euch das, Christine?
Ja, ich kann dir absolut zustimmen. Also das hätte ich jetzt eigentlich auch bemängelt. In Teil 1 und 2 hatte ich auch das Gefühl, dass du durchaus mehr Möglichkeiten hattest, in verschiedene Richtungen zu gehen. Gab natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen diese Optionen, ob ich jetzt irgendwie eher gut oder eher schlecht irgendwie entscheide, aber man hatte wirklich mehr Möglichkeiten. Und jetzt ging es mir eigentlich auch so, dass mir wirklich sehr häufig aufgefallen ist, dass ich immer nur die gute Antwort irgendwie wähle und ganz, ganz selten mal irgendwie die schlechte, wenn es dann irgendwie zur Situation passt. Ja, das finde ich definitiv schwierig. Was mir dazu auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich finde, früher hatte ich mehr das Gefühl, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich hatte mehr das Gefühl, dass in den ersten beiden Teilen es Missionen gab, die sich wirklich aus beidem mehr aufgebaut haben. Also hat es wirklich Teile, wo du schießen gehst und Teile, wo du Dialogoptionen hast, also in der gleichen Mission. Mittlerweile habe ich eher so das Gefühl, es ist halt irgendwie eher ich gehe halt, wenn ich reden möchte, auf die Citadel und laber mich da irgendwie zu Tode oder ich gehe irgendwie in eine Mission und schieße da nur. Ich weiß nicht, also was euer Eindruck da ist, aber das hatte ich das Gefühl, das sind halt 2 und 1 nicht so stark war. Es war mehr so gemixt irgendwie.
Muss ich zustimmen. Ich kam irgendwann an einen Punkt an, wo meine gesamte Crew mir E-Mails geschickt hat mit, hey Shepard, lass mal abhängen, wenn wir das nächste Mal da und da sind. Und dann kam einfach eine E-Mail nach der nächsten und ich habe mich sehr beliebt gefühlt dann und so. Also das war auch mal so eine nette Erfahrung, aber dann war das wirklich so eine komische Sache von wegen, jetzt in diesem Moment wollen alle mit dir abhängen und so. Und jeder will was Lustiges mit dir machen. Ha, und das war komisch. Und dann hängt man erstmal 2 Stunden und redet darüber, dass niemand überlebt und so. Und alles ganz dramatisch ist.
Henrik, wie ist bei dir?
Ich fand den Rhythmus vom zweiten Teil auch besser, weil es sich einmal mehr abwechselte, wie du es gerade eben beschrieben hast, aber weil es auch inhaltlich so ein bisschen mehr an den Charakteren dran war. Also Mass Effect 2 hatte wirklich ganz, ganz, ganz starke Charaktere und die meisten Missionen, die man gespielt hat, haben sich ja auch ganz stark an den Hintergrundgeschichten zu den Charakteren orientiert. Da ging es ja dann die meiste Zeit darum, dass man eben das Vertrauen der Leute gewinnen muss, indem man halt ihnen bei irgendwelchen Sachen hilft. Und das fand ich halt ziemlich cool, weil das eben sehr persönliche Geschichten waren. Jetzt in Mass Effect 3 ist es halt nur so, ah, die Reaper, oh, wir müssen das Universum retten. Und danke.
Die Sicherheit.
Und ist dann halt ein bisschen von den Charakteren weg, ein bisschen mehr in der Action dran, aber ich finde, das passt dann eben auch zu der Story, ne? Weil ja eben die Story in Mass Effect 3 auch nochmal ganz anders gelagert ist als in Mass Effect 2. Es geht halt um die Rettung des Universums, also wird auch viel geballert. So.
Ne? Ja, aber jetzt doch erstmal sozusagen zu den Gesprächen selber. Empfandest du die denn also als tatsächlich bereichernd in dem Sinne, dass man da eine Wahl hat oder dass die spannend waren?
In Mass Effect 3, die Konversation als solche, nee, eigentlich nicht wirklich, eben weil es eben nicht besonders nah an den Charakteren dran ist. Aber ansonsten, was jetzt so die Entscheidungsfreiheit betrifft, wo man sich also zwischen einer guten Variante und einer bösen Variante, oder böse ist vielleicht das falsche Wort, aber eine gute Variante und eine...
Ich glaube,
Arschloch-Variante.
Genau, mir fällt gerade auf, ich glaube, das ist das Problem, dass man bei diesem Spiel jetzt beim dritten Teil zu sagen, dass es eigentlich tatsächlich eher gut-böse ist, während es ansonsten eher sozusagen diplomatisch oder brutal ist, aber noch keine moralische Wertung verknüpft hatte.
Oder halt idealistisch und pragmatisch. Ne? Ich glaube, das ist so der Unterschied. Also die eine Option ist halt immer so, man entscheidet sich für etwas, was aus pragmatischer Sicht nicht so gut ist, also was eben der Rettung des Universums nicht unbedingt hilft, was aber ethisch betrachtet halt das Richtige ist. Ne? Und die andere Option ist dann halt ganz oft etwas, wo man weiß, okay, da gehen jetzt gleich ganz viele Leute drauf, aber das hilft uns später, das Universum zu retten. Und da hat gerade Mass Effect 3 ein paar sehr viel interessantere Situationen als die Vorgängerspiele. Also da gehen echt Leute und Völker und Dinge und so weiter drauf. Und es gibt keinen Weg, sich zu entscheiden, dass wirklich alle gewinnen. Das fand ich ganz cool.
Da muss ich irgendwie widersprechen, weil ich hatte genau das Gefühl, dass das genau die Möglichkeit da war, weil du hast in Mass Effect 3, glaube ich, das Gefühl, also hatte ich das Gefühl, dass du die Option hast, bin ich halt nett und ethisch und sowas, oder bin ich pragmatisch, oder wenn du genug Renegade oder Paragon-Punkte gesammelt hast, darfst du die super Antwort in nett und in böse nehmen oder in pragmatisch. Und dann kommen diese komischen Sachen vor, dass du eben Dialoge und Entscheidungen lösen kannst, sodass alle am Ende glücklich sind. Und dann gab es zum Beispiel sowas wie Alien-Rasse A kämpft gegen Alien-Rasse B. Und am Ende stehe ich vor der Entscheidung, lasse ich Alien-Rasse A am Leben oder Alien-Rasse B. Oder ich sage, ey Leute, reißt euch mal alle zusammen. Und dann sind die so, ja, okay, gut.
Ja, aber das ist dann ja auch ganz, ganz cool, wenn man vom Spiel dann belohnt wird. Ich meine, du kannst ja diese Option nur auswählen, wenn du halt schon eine bestimmte Punktzahl gesammelt hast in dieser Reputation-Geschichte. Mhm. Und das finde ich dann auch ganz gut, weil man dann eben auch das Gefühl hat, okay, es hat sich jetzt gelohnt, dass ich eben gerade diesen Pfad gegangen bin, ne, um halt eben da die Situation tatsächlich komplett zu retten. Aber das
dafür diese Reputation-Punkte?
Ja. Ah, okay. Ja, weil manchmal sind die Optionen halt ausgegraut. Mhm. Und wenn die ausgegraut sind, also vielleicht muss man das mal erklären für Leute, die Mass Effect noch nie gespielt haben. Es gibt halt, es gibt so ein Conversation Wheel, und wenn man an der Reihe ist, was zu sagen, dann sind da halt zwei und manchmal auch mehrere Optionen dran, und die sind halt kreisförmig angeordnet, und die obere Hälfte ist halt oft, sind halt eben so die netteren, idealistischeren Antworten, und die untere Hälfte sind halt dann eben so die pragmatischeren, bösen Arschloch-Renegade-Antworten. Und manchmal tauchen da eben tatsächlich blau bzw. rot eingefärbte Superantworten auf, wie du gerade eben schon erwähnt hast. Und die tauchen halt nur auf, wenn man eben schon entsprechend Punkte jeweils auf diesen beiden Seiten gesammelt hat. Ansonsten sind die ausgegraut. Und dann sieht man zwar, was man hätte sagen können, darf es aber nicht anwählen. Das finde ich schon ganz clever.
Mhm. Ja, aber ich hatte halt nie das Problem, dass ich es nie anwählen konnte. Ich weiß nicht, ob das so war, weil ich einen Charakter aus 1 und 2 übernommen habe. Oder ob ich das so toll gespielt habe, dass ich so viele Punkte gesammelt habe. Aber ich finde die Idee dahinter, den Spieler dafür zu belohnen, Gespräche zu führen und diese Punkte zu sammeln, gut. Aber ich fand es für mich selber sehr unbefriedigend, dann diese schweren Entscheidungen praktisch mit einem Klick in Wohlgefälligkeit auflösen zu lassen.
Ich fand aber, das ist nicht wirklich häufig passiert, und also es ist mir, ich überlege gerade, ist mir, glaube ich, nur einmal in der Form passiert, und da fand ich es dann auch irgendwie gerechtfertigt.
Ich stimme aber Dennis echt total zu, weil letztendlich, wenn man die Spiele durchgespielt hat und sich zurückerinnert, ich glaube, wenn ich in dem Moment, Dennis, glaube, wir sprechen über den gleichen, wo du meinst, Alien-Rasse A gegen B, in dem Moment, wenn ich da die Entscheidung gehabt hätte, eine von beiden, beide am Leben zu lassen, ich glaube, dann hätte das Spiel nicht so viel Impact gehabt, irgendwie, wie es an der Stelle hatte. Ich glaube, das sind schon einfach wichtige Key-Momente, die viel besser beim Spieler irgendwie ankommen und im Gedächtnis bleiben, wenn man sie tatsächlich einfach mal erlebt, auch wenn es wehtut. So. Das finde ich schon gut, dass Mass Effect das definitiv macht.
Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Also wir können ja mal, weil wir das auch angekündigt haben, dass wir bis dahin gehen werden. Es gibt am Anfang, also sagen das erste große Kapitel ist, dass zwei Rassen sich gegenseitig, die gegenseitig verfeindet sind, die Salarianer und Kroganer. Und die eine Rasse hat die andere unfruchtbar gemacht. Oder irgendwie noch schlimmer, die Kinder werden immer tot geboren. Und man kann sich halt dann sozusagen, also die kleine Entscheidung am Anfang ist sozusagen, geht man mit dieser Wissenschaftlerrasse mit oder mit dieser, das sind halt so, ja, Orks, könnte man sagen, Weltraum-Orks, macht man die. Wie habt ihr das denn eigentlich gespielt? Also was ist das Ergebnis gewesen, Dennis?
Das Ergebnis war, die Unfruchtbarkeit wird geheilt. Und das war tatsächlich eine Sache, die man nicht damit lösen konnte. Ha.
Nochmal?
Mit der Superantwort. Da gab es keine Superantwort. Das war nicht gut. Das wurde dann aber leider später anders gelöst. Und zwar kommt die Wissenschaftlerrasse und sagt ihr, hey, wie wär's, wenn du denen nur sagst, dass du ihre Krankheit heilst? Und Und in Wirklichkeit injizierst du denen gar nicht das Heilmittel, sondern was ganz anderes. Irgendein Placebo, Aspirin oder so. Und dann sagt er, dann würden wir dich unterstützen mit unseren mächtigen Wissenschaftlerflotten von mächtigen Wissenschaftlern. Und weil ich natürlich die tollen Space Orks so gut finde, weil es sind tolle Space Ork Kröten-Aliens, die sind großartig, ich liebe die, habe ich natürlich die Kröten-Aliens unterstützt, wo mir die netten Wissenschaftler gesagt haben, nö, dann mach das doch allein, dann rette das Universum doch alleine, wir halten uns da raus, dann sterbt doch alle. Und dann nachher kriegt man eine Nachricht, so von wegen, ja, die haben sich jetzt wieder eingefangen, die helfen uns doch.
Ja, stimmt. Ja, das fand ich auch ein bisschen doof. Das hat das ein bisschen zunichte gemacht im Nachhinein. Scheißspiel!
Aber in dem Moment, wo ich mich entscheiden musste, war das schon sehr hart, weil ja. Je nachdem, wie man das spielt, ist man entweder, kann man halt ein Freund von diesen Space-Kröten sein oder auch nicht. Und es gibt halt gute Argumente, die dafür sprechen und dagegen, weil die Space-Kröten-Ork-Aliens vermehren sich wie wild und sind kriegerisch und barbarisch. Andererseits ist es auch ganz schön scheiße, die unfruchtbar zu machen. So menschlich, kröterisch gesehen. und dann sagt man dir, hey, wenn die sich wieder vermehren, dann hast du eine wahnsinnige Kriegerrasse von Space-Kröten, die das Universum umbrennen wird, wenn erstmal die bösen Cthulhu Space Reaper weg sind.
Das fand ich eigentlich sehr cool, also weil das war für mich eigentlich der eigentliche Konflikt. Das war gar nicht so sehr der zwischen den beiden Rassen, sondern eher die Überlegung so, ich kann mir jetzt halt diese Krötenteile irgendwie an den Hals schaffen, aber dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Also quasi dann ist schon abzusehen, worüber Mass Effect 4 geht. Die Rückkehr der Kroganer Schlachtflotte nämlich. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Henrik, wie hast du das gelöst?
Genauso wie Dennis. Ich fand die Mission extrem cool, gerade auch, weil dort eine Figur aus dem zweiten Teil eine sehr große Rolle spielt, deren persönlicher Ausgang auch ganz stark abhängt von dem Ausgang dieser Mission. Das fand ich eine ganz nette Brücke.
Reden wir da von dem Vrax?
Nee. Nein, also zumindest nicht als ich gespielt habe.
Okay.
Nee, wir können über die Mission sprechen, ne?
Ja,
wir haben ja
genau.
Gesagt, wir können spoilern bis zum Ende dieser Mission. Genau. So. Also es geht um Morden. Der, wie heißt es in der deutschen Version?
Salarianer.
Also der von der Salatbar, der zählt sich halt auf. Nein, also der kam in Mass Effect 2 ja auch schon vor. Und ich glaube, in Mass Effect 2 wurde er vorgestellt als ein Wissenschaftler, der, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, der selber schon an einer Heilung für diese Krankheit, die Genophage, arbeitet, aus einem schlechten Gewissen heraus. Also er war an der Entstehung, an der Einpflanzung dieser Krankheit beteiligt und will das wieder gut machen und arbeitet an der Lösung. Und so wurde er also im zweiten Teil schon präsentiert. Und deswegen ist er natürlich auch ganz besonders heiß darauf, seine Arbeit eben in dieser Mission in Mass Effect 3 abzuschließen. Und dann wird eben der Spieler kurz vorher von der Chefin der Salat-Barianer angequatscht, also von wegen, hey, weißt du was, wir haben das sabotiert und wenn du das einfach, ne, und so weiter, hatten wir gerade eben schon. Und das ist schon ganz geil, weil man halt wirklich, weil man sich wirklich nicht nur entscheiden muss zwischen diesen beiden Alien-Rassen, sondern eben auch, wie man eben mit diesem NPC umgeht, der einen da begleitet, weil es gibt halt einen Ausgang dieser Mission, den mag ich nicht spoilern, aber der ist schon ziemlich krass. Das finde ich ganz cool.
Warum nicht spoilern, bitte?
Ja, okay, also dann alle, die Mission noch nicht gespielt haben, spätestens jetzt ausschalten und später wiederkommen. Also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es halt drei mögliche Enden dieser Mission. Das eine Ende ist, dass man halt zugibt, okay, es soll halt sabotiert werden und Morden sagt dann eben, ja okay, aber ich muss jetzt trotzdem hoch und das halt machen. Also das ist halt so ein Turm und er ist schon so halb am Explodieren. Ne? Und er sagt halt, ich muss da hoch und ich werde dabei sehr wahrscheinlich drauf gehen, aber es darf halt kein anderer hoch, weil nur ich kann das machen. Und dann fährt er halt hoch und geht drauf. So, das ist Ende Nummer 1. Ende Nummer 2 ist, dass man ihn davon überzeugt, dass es eben tatsächlich besser ist, die Heilung nicht anzuwenden. Dann geht er weg und sagt halt, okay, wir heilen jetzt halt die Kröten, Echsen, Orc, Aliens nicht, aber ich muss mich jetzt ins Exil begeben, damit die Leute denken, wir hätten die Heilung halt angewendet und ich sei dabei draufgegangen. Das ist Ende Nummer 2. Und Ende Nummer 3, das ist halt das krasse Ende. So, und spätestens jetzt abschalten, alle 5. Schaltet mal, geht mal alle weg. So, danke, okay, haben wir es alle disconnected, hervorragend. Ende Nummer 3 ist halt, dass man sagt, du darfst da nicht hoch, und er sagt aber, ich will da aber hoch, und dann schießt man ihm in den Rücken und er ist tot. Also man selber tötet Morden. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass. Das nur so nebenbei. Wie geht's euch so?
Wow, ja, ich hab, das hat sich angedeutet, und das fand ich tatsächlich, also das gibt so Momente, da finde ich es schade, dass so eine Spiele nicht anbieten, jetzt abspeichern und später nochmal an diese bedeutungsschwangere Stelle zurückkommen, weil ich hätte das wirklich mal interessiert, wie das dann läuft, aber ich habe natürlich keinen Bock, irgendwie bis dahin nochmal vorzuspielen.
Ja.
Aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, und das war mir auch sozusagen vielschichtig genug an dieser Stelle. Also ich fand das eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es machen kann.
Vielschichtig.
Nein. Gut, also der Geschichtenteil ist, wenn ich das mal zusammenfassend sagen kann, jetzt nicht so das Allergelbste vom Ei gewesen, aber aufgrund von und anderen Unwägbarkeiten schon, sagen wir mal, zufriedenstellend.
Was ich übrigens am allerbesten fand und am allerschönsten daran waren eigentlich die stillen Momente, wo man eigentlich gar nicht mehr so viel die Wahl hat, was man sagen kann. Ich glaube, das kommt, glaube ich, sehr vor dem Moment mit Morden und der Genophage vor. das war einer meiner Lieblingsmomente im Spiel. Und zwar kommt dann Liara in die Kabine von Shepard und sagt, dass sie an einem Dingsbums arbeitet, dass alles halt aufzeichnet, was die gemacht haben für die nachkommenden Generationen, falls die alle draufgehen. Und dann fragt die Shepard halt, wie man denn Shepard für die nachfolgenden Generationen festhalten möchte. Und dann hat es halt einen total stillen, netten Moment von irgendwie Freundschaft und sowas. Und wo die einfach da rumsitzen und darüber nachdenken, was die alles gemacht haben und wie das dann die Nachwelt festhalten wird. Und ich fand das total berührend.
Und dann landen sie in der Kiste.
Nee, bei mir nicht, weil ich habe mir der Schluss gemacht, weil ich Liara voll scheiße finde. Nervt voll.
Ja, wobei wir das hier sagen, irgendwie, das war.
Ich will Jack wieder haben.
Das Jack! War so eine Sache, die ich echt extrem störend fand, ist, dass ich mit dieser Liara da bei so einer Mission dann irgendwie was angefangen hatte. Und dann, das ist ja wirklich wieder deutsche Übersetzung, ey, wo ich sagte, Leute, denkt doch mal nach. Dann kommt man halt, wenn man in die in der Normandie in ihre Kabine geht: Hallo Shepard, schön Sie zu sehen. Entschuldigung, haben wir gerade geknutscht? Wir beide? So?
Ja.
Ja, war ein bisschen, na gut.
Okay. Ja, aber um nochmal auf das einzugehen, was Dennis eben gesagt hat, ich finde halt, da merkt man halt auch gerade wieder, dass BioWare gerade in diesen Geschichten halt einfach super großartig ist, irgendwie zwei Charaktere in einer Szene. Ich darf jetzt natürlich wieder nicht die Szene erwähnen, von der ich eigentlich da noch sprechen möchte, weil die ja noch viel später kam. Es handelt sich um eine sehr, sehr coole Bromance-Szene zwischen Shepard und Garrus, das ist für mich bis jetzt der absolut beste Moment des Spiels gewesen, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich Garrus großartig finde. Aber das können die einfach. Also die Charaktere sind einfach so unglaublich stark, und das führen die in Teil 3 auch einfach sehr, sehr gut weiter. Und die besten Momente passieren halt tatsächlich eher mit den Charakteren, die in Teil 2 halt schon wirklich groß waren.
Ich musste heulen bei Thane.
Den hatte ich leider nicht mehr. Ach, Schnüff.
Was ich ja schön finde, und damit möchte ich dann wirklich den Geschichtenteil abschließen, ist, dass BioWare sich ja immer anhören musste, so, entschuldige mal, jeder macht's mit jedem, aber Mann mit Mann geht nicht.
Doch, geht doch.
Ne, früher nicht. So, und jetzt kommst du im dritten Teil an, und das allererste, was dir aber wirklich so mit Gewalt ins Auge gedrückt wird, ist der Typ, der seinen Ehemann verloren hat, und hat mit ihm noch telefoniert, während der andere starb und so. Der wird wirklich sozusagen, hallo, hier hat ein Mann einen Mann geheiratet, Fans, wir hören euch, ein Mann hat einen Mann geheiratet und er ist jetzt tot. Was ist das eigentlich für eine Nachricht? Aber fand ich sehr bezeichnend.
Aber das ging doch in Mass Effect 2. Sorry, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Man konnte doch
das
in Mass Effect 2.
Das ja, ne? Ding, aber ich finde tatsächlich Teil 3, ohne Witz, legt viel mehr Augenmerk auf Homosexualität. Das ist ja, kein das Witz. Stimmt. Also sind so, ich habe eher, es geht viel, viel leichter irgendwie mit, als Femchef mit einer Frau was anzufangen im Spiel als andersrum.
Mir ist auch zum ersten Mal aufgefallen, dass Asari alles Frauen sind. Denkt mal drüber nach.
Das und ist ich jetzt fand, zum ersten Mal aufgefallen.
Ich muss aber noch dazu sagen, dass bei dieser Geschichte, was ich halt auch gut fand, ist wiederum in der Umsetzung, ist, dass die Homosexualität an sich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Es war halt nur so offensichtlich, weil es diese Diskussion um das Spiel gab. Also wenn man das kennt, dann wirkt es ein bisschen offensichtlich. Aber in dem Spiel, in der Geschichte, hatte tatsächlich einer eine Geschichte von seinem Ehepartner erzählt. Das war schon sehr cool und schon auch so ein bisschen berührend. Bevor ich jetzt anfange zu weinen, möchte ich zum nächsten Teil kommen.
Hallo Frau Doktor, ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen.
Naja, wir müssen Ihnen die nächste Ladung Antibiotika verschreiben.
Wegen meiner Entlassung?
Ich habe schlechte Nachrichten. Ihr Trupp hat das Medigel zwar ordnungsgemäß verabreicht, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert, als sie gefunden wurden. Es tut mir leid, aber wir müssen ihr Bein unterhalb des Knies abnehmen.
Was? Aber ich verstehe nicht.
Werde ich denn wieder Geige spielen können?
Ja, damit kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil zu dem zweiten wichtigsten Teil dieses Spiels, nämlich der Action-Teil. Glücklicherweise passiert den Haupthelden und seinen Genossen ja nicht, dass sie irgendwie ganze Beine verlieren. Das passiert nur unwichtigen Charakteren, die irgendwo im Krankenhaus rumliegen.
Wie im richtigen Leben,
so sieht's aus. Mir ist bei meinen Auslandssätzen noch nie ein Bein abhanden gekommen. wir haben es schon vorher kurz angesprochen, es ist ja eigentlich ein Shooter mit so ein paar Special-Fähigkeiten und kaum noch Rollenspiel. Mir hat es aber trotzdem extrem viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, sie haben es jetzt im letzten Teil richtig im Griff gehabt. Also sagen, während es beim ersten so war, dass man so dachte, okay, da gibt es so ein bisschen Rollenspiel, aber war noch okay, aber nicht so richtig golden. Beim zweiten fand ich extrem so, okay, eigentlich wolltet ihr doch einen Shooter machen, warum habt ihr es dann nicht getan? Und jetzt im dritten, finde ich, ist das sozusagen, sie sind da angekommen, wo sie wahrscheinlich schon immer hin wollten. Und ich finde, das spielt sich flüssig. Also man kann auch mal drüber diskutieren, ob das sozusagen die richtige Entscheidung war und ob nicht ein Rollenspiel besser gewesen wäre, also sowas wie Fallout oder so. Aber ich finde es sehr slick und es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr actionreich und war da gerne dabei. Wie war es bei euch? Henrik?
Ich fand es auch super. Ich habe mich nie dran gestört, dass es halt kein richtiges Rollenspiel sein wollte. Finde ich völlig in Ordnung. Und ich fand auch gerade der dritte Teil gibt einem ja trotzdem relativ viel Freiheiten, seine Spielfigur als, also was jetzt das Gameplay betrifft, zu gestalten. Ne? Also es fängt halt damit an, du wählst dir erst eine Klasse aus und jede Klasse spielt sich gehörig anders. Du hast dann auch die komplette Kontrolle darüber, welche Waffen du mitnehmen willst. Und es ist tatsächlich so, dass du dort nicht nur entscheidest, welche Shotgun nehme ich heute mit und welche Sniper-Rifle nehme ich heute mit und welche Machine Gun nehme ich mit, sondern du kannst auch noch auf ganze Waffen verzichten. Du kannst zum Beispiel als Soldier, das sind halt die halt ganz viele Waffen rumschleppen, kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt trotzdem nur eine kleine Submachine Gun und eine Pistole mit und kriegst dann dafür Boni an anderer Stelle. Das finde ich schon ganz clever gemacht. Also das Spiel gibt einem viele Möglichkeiten, so dass das eigentliche Spielgeschehen wirklich genau darauf anzupassen, worauf man halt Bock hat. Und letztendlich ist ja, wenn man sich ein normales Rollenspiel anschaut und wenn man sich da halt so die ganzen Systeme anschaut, die da drin irgendwie eine Rolle spielen, ne? Also mit Charakterattributen und Levels und Skills und Talenten und so weiter, das ist ja letztendlich in einem Computerrollenspiel auch nur dafür da, dass halt der Spieler sich wirklich genau aussuchen kann, wie er das Spiel eigentlich spielen möchte. Insofern selber Effekt erzielt, aber halt mit sehr viel weniger Aufwand und sehr viel gestreamlineter. Und das finde ich ganz geil. Zumal es auch wirklich großartig in Szene gesetzt ist, das Ganze.
Ja, Dennis, wie war es bei dir?
Ich fand es langweilig.
Aber hast du...
Ungefähr bis zur Hälfte fand ich das genauso wie Henrik. Ich mag die ganzen Waffen. Ich finde es toll, dass die ganzen Waffen unterschiedlich sind. Und irgendwie, ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn ich eine neue Waffe gefunden habe. Oh, da eine Asari-Schrotflinte und da ein neues Sturmgewehr und ein Snipergewehr und da ein Waffenmod. Und sowas, aber irgendwann ging mir der Kampf an sich voll auf den Geist.
Weil?
Weil es sich nichts ändert. Weil du, nachdem du irgendwie alles aufgelevelt hast und mal vernünftige Waffen gefunden hast, besteht das Spiel daraus, dass du in eine Arena kommst oder so ein ich weiß nicht, kleines, etwas offeneres Gebiet. Und dann ist da verteilt ganz viel hüfthohe Deckung. Du gehst in Deckung, dann kommen da Gegner und dann laufen die so ein bisschen rum und gehen in Deckung und verhalten sich wie Riesentrottel. Und dann schießt du die, einen nach dem anderen.
Eine Sache möchte ich dem aber hinzufügen. Und zwar, das war bei Mass Effect 2 schon so. Mhm. Das Spiel spielt sich nochmal komplett anders und sehr viel herausfordernder, wenn man vom mittleren Schwierigkeitsgrad nochmal eins hochgeht.
Das habe ich auch gemacht sofort.
Ja? Ah, okay. Weil nämlich ist es nämlich so, bei Mass Effect 2 fand ich den mittleren Schwierigkeitsgrad einfach viel zu einfach, weil du halt einfach nur, du musstest nur zielen und losballern. Und so richtig anspruchsvoll wird es ja halt erst, wenn du überlegen musst, okay, dieser Feind da vorne, der hat halt auch noch sein Schild an und deswegen verwunden den halt die Geschosse jetzt nicht besonders. Das heißt, ich muss jetzt erstmal meine biotischen Fähigkeiten einsetzen, um halt den Schild runterzuziehen. Man muss wesentlich mehr nachdenken. Das finde ich wieder ganz geil dann.
Stimmt, aber ich glaube, bei Mass Effect 2 hattest du so ein bisschen unterschiedlichere Gegner. Ja, weil du hattest verschiedene Gegner, so Söldnergruppen. Die einen Söldnergruppen benutzen ganz viel Panzerung, die anderen benutzen keine Panzerung, Gegner aber dafür voll in den Nahkampf. Oder dann hast du die Kollektoren, die irgendwie noch was anderes machen. Und hier hast du ja in Mass Effect 3 drei Hauptgruppen von Gegnern und da sind die Cerberus-Leute, die sind so. Wir haben so Schilde und wir haben so Energiepanzerung so ein bisschen. Dann gibt es die Geth, das sind dann so einfach die Roboter, die kann man hacken und elektrifizieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Reaper und die haben, ich weiß nicht, alles. aber man hat halt nach nicht so langer Zeit irgendwie alle Gegner gesehen, die es gibt. Und dann hatte ich halt so zwei Gruppenzusammenstellungen. Eine für Roboter und eine für Nicht-Roboter und habe das dann nach Belieben benutzt. Und ich weiß nicht, ich fand halt, irgendwann ab einem gewissen Punkt ging mir der ganze Kampf auf den Geist und ich wollte es einfach nur noch.
Warum hast du da nicht umgestellt? Du kannst auch irgendwie umstellen, diesen Modus auf, ich will gar keine Action mehr, geh weg, du stinkst.
Ja, dann sind die Kämpfe doch super einfach.
Ach, man muss die trotzdem machen.
Ja, du musst trotzdem spielen, klar.
Ach.
Dann ist es ja noch langweilig.
Ja, okay. Nee, ich dachte tatsächlich sozusagen, dann passiert es so, dass die Kampfsequenz durch eine Action-Szene sozusagen einfach symbolisch dargestellt wird und dann gibt es weiter mit der nächsten Dialogoption. Ach, schade. Das wäre eine großartige Chance gewesen. Na gut. Christine, wie war es bei dir?
Ich würde ja jetzt einfach sagen, was Dennis und Henrik sagen.
Oh, ja, ist durch kann man an dieser Stelle auch machen. Ich würde tatsächlich sagen, noch... Ja?
Also ich kann mich da eigentlich komplett anschließen. Also es macht zwar irgendwie trotzdem Spaß, aber es wird schnell langweilig, deswegen ballere ich mich da relativ schnell durch und freue mich dann irgendwie auf die nächsten spannenden Szenen, wo ich wieder was entscheiden kann.
Ja, ich finde das auch sehr verwirrend, oder ich fand das sehr verwirrend, dass man, die Erde geht unter und wen bekämpft man die meiste Zeit? Cerberus. Ich meine, das wird storytechnisch erklärt später, warum das so ist, wenn es auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber irgendwie Mass Effect 2 hatte halt so viel Charakter und in Mass Effect 3 ballert man die meiste Zeit halt auf so anonyme Stormtrooper-ähnliche Typen. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, also generell gibt das Spiel selber, ich glaube, man kann es gar nicht genau erklären, warum, aber es gäbe sozusagen eine im Spiel Erklärung dafür, warum es eigentlich eine Vielzahl an Gegnern geben müsste, also an unterschiedlichen Gegnern. Aber tatsächlich wird man zum großen Teil genau von diesen, ja, also im Prinzip drei Feindesgruppen beworfen: Reaper, Geth und Cerberus. Und das ist halt nicht so derbe spannend. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich das Spiel aufgehört habe, weil ich genau wieder diesen Effekt hatte. Okay, ich habe jetzt sozusagen spielmechanisch alles gesehen, ich habe einen Sniper gespielt und okay, ich könnte jetzt irgendwie 250.000 Credits zusammensammeln und dann mir das Super Spectre Hypergewehr kaufen. Aber ich kann es halt auch lassen. Zudem verbunden mit dem, oh mein Gott, das Ende ist so ganz schlimm, was ja irgendwie das Netz irgendwie geistert, dachte ich dann so, ich will jetzt eigentlich nicht noch mal so lange dran sitzen und dann irgendwie feststellen, nee, eigentlich hat sich das alles nicht gelohnt. Und deswegen habe ich dann aufgehört. Also ich fand es aber lustigerweise tatsächlich, es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und hat dann aber letztendlich, und das ist so der Gesamteindruck, den ich von Mass Effect habe, ist, das Spiel unterteilt sich in kleine Szenen, also in kleine Episoden oder auch sagen mal längere, also wie eine Fernsehserie, du hast sozusagen, du hast Folgen und du hast Doppelfolgen, die in sich abgeschlossen sehr, sehr, sehr schnittig inszeniert sind, aber die A, und das ist noch eine Kritik am Geschichtenteil, sich in ihrer Auswirkung im Spiel nicht wirklich weitertragen. Also wenn du irgendwie, wenn du bei Stunde 15 bist, haben die Entscheidungen, die du bei Stunde 5 gemacht hast, die merkst du nicht mehr. Und das finde ich schade. Und das andere ist sozusagen, die bei der Action ist halt auch so, du hast irgendwann alles gesehen, das ist für mich das Redshot-Phänomen. Ja? Also du weißt, okay, die Enterprise irgendwie schickt jetzt eine Truppe und die Leute, die du noch nicht kennst von den Schauspielern her, die sterben. So ist es halt. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Und das ist vielleicht sozusagen das, wo ich sagen muss, es ist ein bisschen zu lang.
Vielleicht haben wir es einfach echt falsch gespielt. Also ich zumindest, weil ich habe es jetzt irgendwie in größtenteils einer Woche durchgespielt. Und am Ende, ich habe es erst heute durchgekriegt letztendlich und mich da so ein bisschen am Ende durchgequält. Aber ich meine, ich finde diese Episodenstruktur eigentlich total gut. Weil, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, dass die meisten Leute jetzt nicht so viel Zeit haben zum Spielen. Und du machst Mass Effect an und du spielst eine Story-Mission, das dauert eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde. Du trägst die Story ein bisschen voran und du findest eine neue Waffe und du kriegst ein bisschen Credits zusammen, um dir das geile Scharfschützengewehr zu kaufen irgendwann. Und dann kannst du es ausmachen. Und so. Ist ja eigentlich ganz gut.
Ja,
das wenn man es dann aber alles hintereinander spielt, dann wird's ganz doof.
Ja, aber das ist ja sagen, also bei einer guten Fernsehserie, die schafft es ja trotzdem. Also ich kann das nachvollziehen und es wäre natürlich auch eine Erklärung, warum die Konsequenzen nicht dich durchs ganze Spiel ziehen, weil du dann nämlich immer schwieriger reinkommst, wenn du nach einer Weile wieder zurückkommst. Aber eine geile Fernsehserie funktioniert ja auch, wenn du dich einen Tag einschließt und die Staffel am Stück guckst.
Genau.
Also lass ich nicht ganz gelten. Ist nachvollziehbar und ich vermute, die haben das auch durchaus im Blick gehabt. Also ich meine, die Statistik sagt nicht umsonst, dass der Durchschnittsgamer irgendwie 35 ist.
Ja klar, ich meine, da sprechen ja auch die ganzen, diese drei verschiedenen Spielmodi dafür, so von wegen, ich hasse Action und ich habe nie so viel Zeit zum Spielen. Ich möchte wissen, wie die Story weitergeht und sowas. Aber ja, ich stimme dir dazu, dass das bei guten Serien auch anders funktioniert.
Na gut, ich würde gleich dann zur Preisdiskussion kommen wollen, aber bevor wir das machen können, müssen wir natürlich eine Frage klären, für die sich die Internetleute den Mund zerrissen haben und blutiger Schaum war aus ihren Augen gelaufen. Der Downloadable Content aus der Asche. Kurz zur Erklärung, also wer den noch nicht gesehen hat, es geht darum, dass man einen Proteaner findet. Das ist diese Rasse, die halt vor 50.000 Jahren es damals beinahe gerissen hätte und den auch als Crewmitglied aufnehmen kann. Jetzt gibt es diesen DLC seit Tag 0 zum Preis von irgendwie, ich habe es über Origin gekauft, 6,97 €, glaube ich. Und die Aufregung war groß so.
Was für ein Preis.
Naja, sind ja $10 umgerechnet. Also ja, die machen sich dann
in BioWare-Punkte. Oh!
Genau. Und es war, die Aufregung war groß so. Naja, wir kaufen ein Vollpreisspiel und wir verkaufen uns einen Teil des Spiels als Downloadable Content. Ihr seid doch scheiße. Es gibt verschiedene Theorien, warum die das machen. Eine interessante davon habe ich von Henrik gehört. Erklär mal kurz.
Oh mein Gott. Welche? eine Theorie, warum sie das überhaupt am ersten Tag veröffentlichen?
Wirklich? Nein, warum es diesen DLC gibt. Du hast erklärt, ich fasse mal für den Herrn zusammen, der seine Hosen und seine Gedanken manchmal nicht findet.
Ja, glaub, das ist auch für mich neu.
Du hast gesagt, dass sie einfach so machen, sagen, sie teilen das Spiel auf und verkaufen einen Teil des Spiels über ihren eigenen Online-Store oder über ihr eigenes Shopping-System, weil dann sozusagen die ganzen Zwischenhändler also nicht sozusagen was abknapsen, sondern sie sagen, mehr Reingewinn haben.
Ja, ich erinnere mich. Dinge, die ich sage, wenn ich betrunken bin.
Das Ding ist, ich würde letztendlich sagen, also in diesem Fall, A, dieser DLC gehört tatsächlich unbedingt zum Hauptspiel, nicht weil man das Spiel ohne nicht lösen kann, sondern weil es stimmungsmäßig einfach eine sehr wichtige Säule ist, am Ende dieser Schlacht, dieser drei Teile, nochmal diesen Typen dabei zu haben, der aus dieser Rasse kommt, von der man die ganze Zeit schon geredet hat. Deswegen gehört das unbedingt dazu. Und es gibt so ein, also der Straßenpreis ist so rund 55 Euro. Das heißt, wenn man das Ding noch dazu kauft, kommt man irgendwie auf kurz über 60. Und das ist für ein Vollpreisspiel halt ein normaler Preis. Wir kommen gleich noch in der Diskussion dazu, ob der gerechtfertigt ist. Aber es ist halt ein normaler Preis. Die einzige Sorge, die ich habe, ist die, dass das dazu dienen könnte, uns darauf anzutrainieren, dass es normal ist, dass DLC bei Tag 0 kommen.
Ja, also ich persönlich fände es nicht schlimm. Also was ich schlimm fände, wäre, wenn ich für das Spiel jetzt irgendwie 69 Euro bezahlt hätte und dann eben nochmal einen Zehner hätte bezahlen müssen oder 8 Euro oder keine Ahnung wie viel, um halt noch quasi diesen Teil zu bekommen am ersten Tag. Jetzt ist natürlich Electronic Arts eine Firma, die in der Richtung ganz viel schon experimentiert. Mhm. Das merkt man gerade so bei iOS-Spielen. Die haben ja so eine ganze Reihe von diesen kleinen iPhone-Spielstudios aufgekauft. Und da kommen jetzt gerade Neuauflagen und Nachfolger von so alten iPhone-Klassikern raus, die halt alle so einen Micropayment-Store haben, wo man halt Goldmünzchen kaufen kann, für die man sich dann Features freischalten kann. Also dass EA dann natürlich irgendwie ein ganz starkes Interesse daran hat, so Sachen auszuprobieren, ist natürlich deutlich. Und es werden die sicherlich bei so AAA-Titeln wie Mass Effect.
Wisst ihr, woran mich EA immer erinnert?
Ja, aber ich meine, hey,
ich glaub, sie
klar, sie probieren es halt aus. Ne? Sie probieren es halt aus. Ja, das gleiche wie mit Origin auch. Ne? Es wird halt ausprobiert und Sachen, die halt funktionieren, werden dann eben weiter forciert und Sachen, die nicht funktionieren, werden wieder abgeschafft, beim nächsten Mal gelassen. Und wenn sie halt dann einen Teil des Spiels am ersten Tag eben nochmal als DLC anbieten, anstatt es mit auf die Disk zu tun, das ist sicherlich auch ein Experiment. Und wenn das jetzt alle kaufen, werden wir davon ganz sicher in Zukunft mehr sehen. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt, sich groß darüber aufzuregen, ja, weil ich sag mal, die einzigen, die tatsächlich ein bisschen gearscht sind, sind die, die sich Spiele lieber gebraucht kaufen, weil die haben jetzt natürlich das Problem, sie müssen erstmal den scheiß Online-Pass nochmal neu kaufen, das ist ja auch so ein Thema, und eben auch noch diesen Day-One-DLC. Ne? Also sprich, wenn du halt jemanden gebraucht Mass Effect 3 abkaufst für, sagen wir, 10 Euro, dann hält die Freude über den niedrigen Kaufpreis nicht lang, weil du eben nochmal 10, 20 Euro draufpackst. Und das sind eben 10, 20 Euro, die dann wieder direkt an Electronic Arts gehen und nicht an irgendeinen Publisher oder nicht an GameStop oder was auch immer.
Ja.
Also als Käufer von Gebrauchsspielen ist man natürlich gearscht. Da kann ich auch jeden verstehen, der sich darüber aufregt. Also so dieses Konzept, dass man was kauft und das befindet sich dann auf einer Plastikscheibe und wenn man die Plastikscheibe jemandem in die Hand drückt, dann hat der auch alles. Ja, das wird es ja wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Da muss man sich dran gewöhnen, fürchte ich.
Ja, aber das finde ich witzig, dass sich das im Preis gar nicht niederschlägt. Also ich habe wirklich die Augen, sind mir fast rausgefallen, als ich neulich mal zufällig im PlayStation Online Store war und da kostet ja Mass Effect 70 Euro. 70? Ehrlich? Ja. Als Download.
Das ist natürlich als Download auch noch absurd.
Ja,
absurd.
Also du kaufst nicht das Spiel auf der Disc, sondern naja, ist halt so.
Ist ja dann wenigstens alles mit dabei? Also auch der DLC?
Das sah für mich nicht so aus. Also ich müsste nochmal gucken, aber es sah so aus wie hier. Das ist Mass Effect 3 Standardversion.
Ja, das ist natürlich absurd.
Ja.
Ist halt, dass ich finde die zusätzlichen Sachen, dass sie da halt irgendwie Sachen anbieten, finde ich eigentlich ganz spannend. Also auch diese ganzen iOS-Geschichten, da gibt es ja noch irgendwie dieses N7 Datapad irgendwie, wo man noch so kleine Aktionen machen kann und
dann auf
dem iPad irgendwie nutzt. Oder auch andere Geschichten wie irgendwie dieses Mass Effect Infiltrator Game. Dass sie das an sich machen, finde ich super. Aber was halt total nervt, ist, dass es teilweise halt wirklich mittlerweile brauchbar ist. Also du musst es halt wirklich teils nutzen, um halt irgendwie an ein geiles Ende irgendwie für deinen Singleplayer-Modus zu kommen. Mhm. Ich bin halt tatsächlich noch nicht komplett am Ende, aber ich habe mir irgendwie sagen lassen, dass du für, um halt wirklich ein Top-Ende zu bekommen und nicht irgendein blödes Ende, musst du mindestens 4000 Punkte irgendwie auf deiner Galaxy of War-Liste haben. Also es sind im Prinzip alle Punkte zusammengerechnet, die deine ganzen Flotten, die du angesammelt hast und zusätzlichen Krempel, den du irgendwo im Universum gefunden hast, dann geben. Und das ist eben, das Ganze wird nochmal durch irgendeinen bestimmten Prozentsatz geteilt, wenn du nicht den Multiplayer spielst. Und dann ist wohl ohne Multiplayer-Modus absolut nicht möglich, eins der guten Enden zu bekommen.
Ja.
Und das finde ich halt schon hart. Also du musst halt diesen 10 Euro, falls du jetzt halt den Online-Pass nicht hast. Also Beispiel, ich habe mir das Spiel zum Beispiel mit meinem Freund zusammen gekauft. Also ich habe den Online-Pass und er hat ihn nicht. Er müsste jetzt, um überhaupt ein gutes Ende in Mass Effect 3 sehen zu können, nochmal 10 Euro oder was der Online-Pass kostet, berappen. Oder halt irgendwie die iPad-App kaufen oder, um halt überhaupt ein Ende in Mass Effect erleben zu können, was irgendwie halbwegs gut ist. Und das finde ich schon, ganz schön frech eigentlich.
Ja, das dachte ich mir auch. Dann habe ich das Ende gesehen und war unterwältigt. Nein, ich verstehe den Ansatz davon und so. Aber gleichzeitig, also soweit ich weiß, ist der Effekt, den das auf das Ende hat, irgendwie so nichtig, dass es irgendwie, also dass dann die Aufregung im Vor, also eher, ich weiß nicht, also ich glaube, es spielt gar keine so riesengroße Rolle.
Ja, da können wir jetzt noch nicht drüber reden, das musst du mir dann ein anderes Mal erzählen. Ja.
Okay, ich will es auch tatsächlich wegen der fortgeschrittenen Stunde langsam zum Schluss kommen wollen. Die Frage dieser Zusatzdinge haben wir jetzt kurz schon angeschnitten. Ich muss dazu sagen, also mir war das mit dieser Preis, dass es einen Online-Pass gibt und so, das war mir bei dem Spiel jetzt noch gar nicht so klar, das ist natürlich richtig ärgerlich. Von der Spielmechanik selbst finde ich das mit dem Multiplayer also relativ charmant, weil das ist halt so ein wie heißt denn das, da gibt es auch einen Fachbegriff für, so ein Wellenmodus, also wo halt Monster in Wellen kommen, man ist zu viert. Wie?
Hordenmodus?
Genau, Hordenmodus. Und du kriegst halt relativ schnell irgendwie mal, also du spielst halt mal einen Abend locker so und dann kriegst halt irgendwie 15% oder so zusammen auf dieser Karte. Und ich habe auch das Gefühl, dass du durchaus diese 4000 Punkte zusammenkriegen kannst, wenn du einfach nur das komplette Spiel alles einsammelst. Also ich glaube, das geht tatsächlich auch. Fand den Multiplayer
nicht ab. Da gibt es Leute im Internet, die haben es echt probiert. Also gibt es wirklich Freaks, die gesagt haben, es ist nicht möglich, auf diese 4000 Punkte zu kommen. Du bist immer 100 Punkte oder so drunter.
Ah, okay. Ah, so geschickt haben sie es also gemacht. Verstehe.
Wisse.
Okay, so ein bisschen kann man sich man muss dazu sagen, diese iOS Datapad, das ist ein typisches Farmville, ist aber dafür auch umsonst. Ja, genau. Wir kommen jetzt einfach mal zur Auswertungsendrunde. Und ich beginne mit Christine. Wir preisen den DLC mit ein, weil der gehört einfach dazu, meiner Meinung nach. Und ich möchte gerne, Henrik hat es gesagt, Dennis, Christine noch ganz kurz, mit der Bitte um kurze Antwort. Gehört der DLC zwangsweise dazu oder nicht? Wie findet ihr es?
Ja, meiner Meinung nach definitiv. Okay. Zum einen, weil der Charakter großartig ist. Die Mission ist vollkommen scheißegal, die ist eigentlich langweilig. Aber der Charakter ist absolut großartig, den muss man eigentlich haben, um das Spiel irgendwie richtig zu erleben. Und ich finde, dass es auch tatsächlich hinterher eine Szene gibt, die ich jetzt leider auch nicht benennen darf, in der dein Begleiter doch immer wieder Kommentare macht, die eigentlich nur Sinn ergeben, wenn du diesen DLC gespielt hast und diese Mission hattest. Ja. Ansonsten würde das eigentlich aus der Luft gegriffen sein, was er da erzählt. Deswegen, meiner Meinung nach, gehört das definitiv dazu. Und ich würde jedem eigentlich raten, den DLC tatsächlich mitzukaufen von Anfang an.
Okay, Dennis?
Das mit den Begleitern wusste ich nicht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe es gekauft, ich habe den Kauf nicht bereut. Aber so Value for Money mäßig. Ich meine, ich habe ihn ein paar Mal eingesetzt im Spiel. Ich fand ihn interessant als Charakter, aber wenn man gerade nicht 6,97 € oder 800 BioWare-Punkte rumliegen hat,
finde ich, okay, ist gar nicht so. Warte mal, das ist tatsächlich nicht genau die Frage, die ich stellen wollte, sondern die Frage ist, es ist der dritte Teil, es ist das Ende dieser Trilogie, ist ein Mitglied dieser Rasse nicht eigentlich ein Kernpunkt der Geschichte, egal wie oft man ihn einsetzt, aber sozusagen das stimmungsmäßige Zugehörigkeitsgefühl?
Schwere Frage. Ich müsste es selber mal spielen ohne oder sowas. Ich glaube, der kann schon ziemlich gut da reinpassen.
Okay. Also,
ich glaube, ich würde ihn vermissen, wenn ich es nochmal spielen würde und das nicht dabei wäre.
Gegen Ende des Spiels, jetzt kommt kein Spoiler, aber ich sag's trotzdem, passiert noch etwas, was das so ein bisschen relativiert. Mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Also so den Impact, den halt diese Figur hat.
Ja, wie gesagt, es geht mir gar nicht um den direkten Impact, sondern eher so um diese Stimmung. Also, will man eigentlich dabei haben. Also ich würde jetzt sagen...
Ich finde alleine schon für dieses Gefühl, dass Mass Effect 3 überhaupt mal einen spannenden neuen Charakter bietet. Ansonsten hast du ja eigentlich nur diese ganzen Leute aus Teil 1 und Teil 2, die alle super sind, gar keine Frage. Aber irgendwie fehlte doch so ein bisschen dieses, hey, ich habe irgendwie einen richtig coolen neuen Charakter, den ich noch nicht irgendwie kannte. Und
die James fandest du nicht total spannend?
James ist toll.
Der ist gar nicht so uncool. Der ist ganz interessant.
Dazu an anderer Stelle mehr. Wir kommen jetzt zur Preisrunde inklusive DLC. Christine.
Ja, also ich kann ja erstmal vorab sagen, was ich effektiv jetzt wirklich ausgegeben habe. Ich habe tatsächlich 65 Euro für das Spiel bezahlt. Und zusätzlich drauf nochmal 5 Euro für die Infiltrator-App und nochmal 10 Euro für den DLC. Ich glaube, es waren 800 Microsoft Points, also umgerechnet circa 9 oder 10 Euro. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich ein Tick zu viel. Ich glaube, jetzt, wo ich das Spiel noch nicht ganz zu Ende habe, ich bin jetzt kurz vorm Ende, würde ich sagen, es ist mit allem drum und dran, also mit der App, mit dem DLC, finde ich einen Vollpreis gerechtfertigt, aber einen Vollpreis und nicht weit drüber hinaus. Also vielleicht, sagen wir mal so 60 Euro für das ganze Paket.
Okay. Dennis?
Ich habe nur den DLC gekauft, weil ich das Spiel von den Corporate Overlords von EA bekommen habe. Und ich glaube, ich würde nicht mehr als 50 Euro dafür ausgeben.
Für Spiel plus DLC.
Für Spiel plus DLC.
Ja. Okay. Henrik?
Ich habe das Spiel im Laden gekauft für 56 Euro, glaube ich, und habe den DLC dazu gekauft, habe also insgesamt ja, knapp über 60 Euro ausgegeben und ich finde, das passt auch.
Okay. Finde ich in der Tat auch an dieser Stelle. Passiert ja selten, dass ich das sage, aber 60 Euro finde ich auch, allerdings, wie Christine sagt, mit allem drin. Fände ich gerechtfertigt. Ich würde 50 Euro auch so, würde ich so denken, so ja, das kann man auch machen, das ist ein gutes Angebot. Also 60 Euro würde ich tatsächlich an dieser Stelle mal ausgeben, einfach weil man schon relativ lange dran bleibt, selbst wenn man es nicht durchspielt. Kurze Spekulation in die Glaskugel, ganz zum Ende, auch nur mit einer Ja- oder Nein-Antwort bitte, oder vielleicht noch einen Satz hinterher. Christine, wird es Mass Effect 4 geben?
Nein.
Dennis?
Ja.
Henrik?
Jein.
Oh!
Nee, es wird ein Spin-off geben. Da wette ich drauf. Ich glaube nicht nochmal genau so ein Spiel, aber ein Spin-off, was irgendwie in dem Universum spielt.
Na dann treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Okay, jetzt hier Bonusrunde, weil ich leite das nochmal ein mit dem... Für alle Drangebliebenen wollten wir jetzt nochmal ganz kurz über das sprechen, was ja eigentlich das Allerwichtigste ist, worüber man nicht sprechen kann, wenn man nicht alles spoilern will. Deswegen ist Christine auch nicht mehr dabei und das ist das Ende. Wir haben
Spiel hat ein Ende?
Das Spiel hat drei Enden und wir haben alle drei, nee, warte mal, also ich habe mir die drei Enden auf YouTube angeguckt. Habt ihr die anderen beiden Enden, die ihr nicht im Spiel gesehen habt, dann euch angeguckt oder wisst ihr gar nicht, worum es da geht?
Auf YouTube angeguckt.
Ja. Auf YouTube. Henrik?
Ja, ich habe es auch gesehen.
So, jetzt ist ja großes Gemecker, weil Leute sagen so, oh nein, das Ende ist so schlimm. Das ist ja ein böses Ende.
Luschen.
Könnt ihr das teilen?
Nee. das Ende ist total dämlich.
Weil es
die Themen, die, um die es in Mass Effect geht, plötzlich austauscht. Weil es ein dämliches Twist-Ending ist an einer eigentlich sehr befriedigenden Story um den Überlebenskampf der Galaxis und den Zusammenhalt von allen Völkern und der Feierei. Von Unterschieden, egal ob du ein schwuler Mann bist oder ein singendes Salat-Bar-Alien und so. und dann geht es am Ende um ein komisches Space-Zaubererkind und dann außerdem hat es einfach nur dieselben Antwortmöglichkeiten wie in Deus Ex und was soll das überhaupt? Das ist einfach nur dumm.
Naja, aber Moment mal, also genau dieses dieselben Antwortmöglichkeiten wie Deus Ex. Matrix, beliebige andere apokalyptische Dinge. Es geht doch hier ganz klar um diese Zyklusgeschichte, die so ein Archetyp in der Geschichtenerzählung ist und wo die Antwort natürlich nie ist, alle Reaper verwandeln sich in Eiscreme. Ich verweise hier an Penny Arcade, die einen sehr schönen Comic dazu gemacht haben. Sondern es ist doch genau das klassische Ding. Du opferst dich selber oder du opferst dich nicht selber, beziehungsweise okay, in dem Fall opferst du dich immer selber, aber sagen, entweder du hältst den Zyklus an und erkennst, dass der Zyklus die Wahrheit ist oder du lässt es halt. Das ist doch, also natürlich ist es ein Standardende, aber es ist doch nicht überraschend.
Nein, es ist überraschend doof, finde ich, aber ich weiß nicht.
Viele Leute, die sich über das Ende aufregen, machen einen Fehler, der aber auch sehr leicht zu machen ist. Und zwar, sie betrachten halt diese Sequenz, die am Ende kommt, als das Ende. Punkt. So. Mhm. Für mich war es so, dass das Ende des Spiels, das Ende von Mass Effect 3 ist eigentlich viel länger und beinhaltet eben auch noch so die 10, 20 Minuten, die davor kommen, die eben auch wahnsinnig wichtig sind. Also das Spiel hat ja eben auch mehrere Enden und ganz am Ende trifft man eben diese eine Entscheidung, die darin resultiert, dass die Reaper zerstört werden oder dass man sie halt steuert und dass man ums Leben kommt und so weiter. Und das war für mich eigentlich nur so das Ende vom Ende. Und ich glaube, allein darauf darf man halt eben das Ende nicht beurteilen. Ich meine, es wird halt ziemlich abgefahren am Ende. Ne? Also man hat also auf einmal irgendwie diese Entität, die sich eben manifestiert als dieses Kind, was man ganz am Anfang des Spiels gesehen hat. Und es ist alles sehr Matrix 3 auf einmal, ne, auf eine gewisse Art. Aber ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass das Spiel ja eigentlich schon vorher aufgehört hat und zwar auf eine ziemlich krasse, erwachsene Art und Weise, weil ja eigentlich, wir können es komplett spoilern, ne?
Ja.
Also alle, die hier zuhören, haben es durchgespielt oder auf YouTube geguckt. Das Spiel endet ja im Prinzip damit, dass wirklich alle tot sind. Also nicht alle, aber von den Figuren, mit denen man zu tun hatte, verdammt viele. Ja, also es geht also damit los, dass die zwei Figuren, die man mitnimmt auf die letzte Mission, dass die sterben, kurz vorm Ende.
Mhm.
Es geht auch darum, dass die Citadel, ich weiß nicht, ob die in der deutschen Version Citadel
heißt. Nee, ist auch so.
Citadelnhausen. So, die entpuppt sich ja als ein integraler Bestandteil dieser Superwaffe, die am Ende aktiviert werden muss. Und die wird ja auch komplett zerstört. Ne? Und jetzt denkt halt mal eben an die vielen, 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 vielen Menschen und Aliens, die halt da drauf waren. Also eigentlich ist das Ende echt böse, ja, weil wirklich verdammt viel drauf geht. Und das fand ich ziemlich mutig, weil es hätte halt eben auch so ein, hey, die Reaper sind jetzt eben in Eiscreme verwandelt worden, Ende sein können. Das hätte mich ziemlich enttäuscht.
Stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass es halt noch einmal draufsetzt mit diesen ganzen Zyklus bla, und das war für mich zum Beispiel unpassend und plötzlich, dass es dann am Ende um Roboter gegen Menschen geht und sowas. Ja, klar sind die Reaper Roboter, aber das Thema war ja nie wirklich Roboter gegen Lebewesen. Und plötzlich ändert sich das Thema und dass seine Crew stirbt. Dann wird ja gezeigt, dass die überlebt. Zum Beispiel hatte ich Garrus dabei und dann steigt am Ende Garrus aus der Normandy.
Ehrlich?
Ja.
Das
macht halt überhaupt
keinen
Sinn. Das ist
komisch.
Ja,
das muss aber ein Bug gewesen sein.
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht.
Naja, ich glaube, sagen, die Enden sind wahrscheinlich vorproduziert. Also an dieser Stelle dann schon. Also ich finde es trotzdem machbar. Also es ist tatsächlich so, dass man dem Ende vorwerfen kann, ihr habt euch nicht genug Mühe gegeben. Also insbesondere, dass in allen drei großen Enden die Mass-Effekt-Dinger komplett, also die ganzen Tore explodieren, aber halt in einer anderen Farbe, ist so ein bisschen arm. Aber ich fand ansonsten, das als Ende sozusagen, also gerade als Ende-Ende, durchaus schlüssig. Jetzt gibt es ja irgendwie dieses Gerücht, dass vielleicht doch nochmal was kommt und dass man weiterspielen kann, also als DLC.
Das finde ich zu, Markus, du willst doch nur 500 Kommentare haben, die dich fertig machen dafür jetzt.
Was? Nein.
Du möchtest doch nur Fanboys poken.
Nee. Nee, die Fanboys haben ja alle nach dem Podcast-Ende schon ausgemacht. Ja, also ich frage mich halt langsam, ob es generell, ob es gute Enden überhaupt gibt. So, das Problem ist halt, du machst halt immer diese Riesenspannung und dieses, dass es jetzt um synthetisches gegen organisches Leben geht, das ist natürlich nicht richtig. Weil das natürlich zieht sich das immer durch Mass Effect. Also ich meine, es geht gegen die Geth, es geht gegen die Kollektoren, es geht gegen die Reaper. Das ist halt immer das große Thema.
Das ganze Thema VI und AI?
Ja.
Also, ja.
Aber es ist halt, ja klar, es ist ein Thema, aber es ist halt nur an den Rändern vorhanden. Es ist nie ein zentrales Thema. Das zentrale Thema für mich war immer, dass die Sache von wegen das Zusammenkommen von verschiedenen Alienrassen und Rassismus und Akzeptanz und sowas.
Naja, aber du könntest auch argumentieren, dass das ein sehr geschickter Erzähltrick ist, weil du sozusagen, du machst das und lenkst sozusagen die Aufmerksamkeit auf organisches Leben, ja, und auf den Rassismus innerhalb des organischen Lebens und schlägst den Spieler quasi zum Schluss ins Gesicht, indem du sagst, ja, aber du bist trotzdem noch rassistisch, ja, auch wenn du jetzt alle Alien lieb hast, weil die VI ist ja, also die KI oder wie auch immer dann der Unterschied heißt, also das künstliche Leben ist ja auch nochmal ein Leben.
Da gibt es eine ganz wichtige Sache, die gegen Ende passiert, wo halt wieder die Proteaner eine Rolle spielen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel davon in der DLC-Figur drin steckt und wie viel in dieser anderen Proteaner-Figur drin steckt, die am Ende kommt. Aber was halt ganz klar gesagt wird, ist, die Proteaner werden ja beschrieben als eine Rasse, die im Gegensatz zu eben diesem Zyklus alle anderen Rassen unterjocht haben. Ne? Also ja. die haben halt alle Rassen versklavt und haben es am Ende nicht geschafft, gegen die Reaper anzukommen. Und es gibt also ganz am Ende gibt es einen Moment, wo einer der beiden Proteaner, die in dem Spiel vorkommen, halt sagen, okay, ihr seid anders, weil ihr habt es geschafft, in Frieden miteinander zu leben und zu kooperieren. Ihr habt möglicherweise jetzt eine echte Chance. Also die Brücke wird schon geschlagen, fand ich gut.
Ja. Also gut, es ist sozusagen ein diskussionswürdiges Ende, aber es ist auf gar keinen Fall ein schlechtes Ende im Sinne von total nicht machbar und gib uns Eiscreme rüber.
Nee, ich finde die Reaktion mit dem es soll umgeschrieben werden, bla bla bla, finde ich.
Ja, das ist Quatsch.
Völlig Wahnsinn.
Das ist Quatsch!
Und anscheinend wird es ja auch gemacht. Das ist ja das Traurige daran.
Nein. Das wollen wir erst nochmal sehen.
Doch. Casey Hudson, der Producer-Mensch, hat gesagt, oh, anscheinend fällt es euch schwer, Abschied zu nehmen von euren geliebten Charakteren. Und wir hören eure geplagten Schreie und wir werden ein DLC herausbringen, das euch mehr Closure gibt und so weiter.
Du denkst jetzt an diesen Quatsch mit The Truth, oder?
The Truth?
Ja. Also das ging gerade so vor ein paar Tagen durchs Netz. Also DLC mit dem Namen The Truth, wo das Ende umgeschrieben wird.
Oh Gott, nee. Das war echt nur so eine Aussage von dem Producer in den BioWare-Foren, wo der sagt, ja, ich habe halt gehört, dass ihr unzufrieden seid und wir nehmen das ernst und wir arbeiten dran und und anscheinend ist es euch irgendwie wichtig zu erfahren, was denn jetzt im Detail mit euren, mit den ganzen Figuren passiert und das wollen wir irgendwie nachliefern.
Aber ob das halt dann auch schön viel DLC und sowas. Die werden das Ende nicht ändern und die werden DLC rausbringen, ja. Der halt noch so Geschichten hinzufügt.
Ach schön, und für jeden wirst du extra bezahlen. Na gut, wir melden uns dann vielleicht nochmal für einen Durchgespielt wieder. An dieser Stelle möchte ich wirklich zum Ende kommen. Vielen Dank an die teilnehmenden Teilnehmer, auch in Abwesenheit Christine. Und viel Spaß. Spielt ihr das jetzt noch weiter oder nochmal mit einem anderen Charakter oder seid jetzt durch?
Ich hatte mir überlegt, einen Charakter zu machen, der alles falsch macht. Und dann sterben alle, aber es, naja, dann sterben
am Ende
nicht alle.
Verstehe. Henrik, wie ist bei dir?
Ich mache damit jetzt erstmal Pause. Ich glaube, ich warte, bis so die nächste Portion DLC kommt und dann setze ich mich wieder ran.
Alles klar. Na dann, viel Spaß.